SWR 2 Zeitgenossen.
Verschwörungsonkel, Zeitgeist-Roadie, Theorie-Dandy oder einfach nur Nervensäge. Norbert Bolz ist eine intellektuelle Reizfigur. 1953 in Ludwigshafen geboren, machte er in den 90er Jahren als medientheoretischer Alleserklärer Karriere. Internet, Techno, Werbung. Der Philosoph Bolz, wie die Taz einmal schrieb, geübt im Lesen von Oberflächen und dem, was sich unter ihnen verbergen könnte. Inzwischen ist Bolz als Professor emeritiert, nicht mehr im Hörsaal, sondern auf Twitter aktiv. Als Publizist übt er scharfe Kritik am Zeitgeist, zu links, zu grün, zu woke. Deutschland im kulturellen Bürgerkrieg, der Westen von Selbsthass zerfressen. Viel zu besprechen, Herr Bolz, aber erstmal willkommen bei den SWR 2 Zeitgenossen.
Seien Sie gegrüßt.
Ich hatte anfangs aufgezählt, als was Sie im Laufe der Zeit alles bezeichnet worden sind. Und ich könnte das beliebig fortsetzen. Redeartist, Selbstdarsteller, intellektueller Hasardeur und so weiter und so weiter. Woher kommt denn Ihrer Meinung nach dieses Bedürfnis, gerade Ihnen einen Stempel aufzudrücken, ein Etikett zu verpassen, im Positiven wie im Negativen?
Im Positiven ja nicht so furchtbar häufig. Aber diese negativen Labels sind nun wirklich nicht überraschend, denn die Kritik, die ich äußere, zielt ja im Wesentlichen auch auf die Leute, die dann diese Labels mir verpassen, nämlich vor allen Dingen die Journalisten, aber auch die Leute im akademischen Bereich, die ich gerne Gefälligkeitswissenschaftler nenne, deren Aktivitäten und deren Thesen sind ja im Grunde auch Gegenstand immer wieder meiner Kritik. Und deshalb ist das nur selbstverständlich, dass diese Leute sich wehren mit allen ihren Mitteln und natürlich versuchen, das, was ich sage und schreibe, so, wie sagt man heute, zu framen, damit der Rest der Bevölkerung von meinen schlimmen Ideen nicht angesteckt wird.
Sie sind studierter Philosoph, haben bis 2018 Medienwissenschaften gelehrt an der Technischen Universität Berlin. Was Ihre Bücher ausmacht, ist eine oft spielerische Aneignung fremder Gedankenwelten, ein Mix der Theorien, Luhmann, Nietzsche, Adorno. Wie würden Sie das dann selbst nennen, was Sie seit Jahrzehnten machen?
Also wenn Sie das ansprechen, dieses, ja, wie würden Akademiker sagen, methodologische, dann würde ich sagen, ist das Eklektizismus. Allerdings habe ich davon einen sehr, sehr positiven Begriff, wie übrigens auch Goethe. Ich sehe gar keine Alternative zu eklektizistischem Verfahren, wenn man irgendwie neue Dinge entwickeln will und wenn man ja durch kombinatorisch schon gut entwickelter Gedanken zu neuen Gedanken vorstoßen will. Also wo gäbe es da die Alternative? Denn die Alternative wäre ja dann Schule denken. Und das war mir allerdings immer sehr, sehr fremd. Vor allen Dingen, nachdem ich schrecklich viele Jahre meines Lebens geopfert habe, einer Schule, nämlich der Frankfurter Schule. Und das, was ich daraus zumindest gelernt habe, ist, das sollte man in jedem Falle vermeiden. Also zum Sprecher einer Schulmeinung zu werden, die dann womöglich auch noch schon 50 Jahre hinter der Zeit herhinkt. Also insofern, ja, Antwort ganz simpel, Eklektizismus.
Zitat Norbert Bolz: Mein Traum als Autor war immer, nicht Sachen zu formulieren, die noch nie jemand gedacht hat, sondern solche, die viele im Grunde ihrer Seele tragen, aber nicht formulieren können. Das klingt ja schon fast sokratisch.
Ja, warum nicht? Also in der Tat ist das allerdings auch mein Ziel. Sagen wir mal so, ich schreibe ja schon relativ lange Zeit Bücher und wollte eigentlich nie ein Buch für meine akademischen Kollegen schreiben, sondern für ganz normale Leute, für meine Freunde, für meine Bekannten, für meine Nachbarn, und musste eigentlich immer wieder feststellen, dass mir das nicht gelingt. Also dass sie dann auch, die Gutwilligsten dann sagten, also nach einer Seite musste ich das schon zur Seite legen, das war mir einfach unnachvollziehbar. Und so habe ich eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder versucht, ja, um nach dem Eklektizismus noch ein schlimmes Schimpfwort zu benutzen, populärer zu werden. Also das heißt ja, an normalen Menschen verständlich zu werden. Und das ist dann letztlich auch der Sinn meiner letzten Bücher gewesen. Also wie Sie das ja gerade auch zitiert und formuliert haben, Leuten dabei zu helfen, Gedanken zu artikulieren, die sie haben, aber da sie ungeübt sind im Artikulieren und im Selbstdarstellen, ihnen da ein bisschen zur Seite zu springen. Insofern geht es tatsächlich mir mehr darum, ja, das, was man vielleicht gesunden Menschenverstand nennen könnte oder das, was die meisten Menschen denken, auf gute Begriffe zu bringen, auf gute Formulierungen zu bringen, und die ihnen anzubieten. Also mein Ideal wäre es oder meine größte Freude wäre es, wenn ein Leser sagen würde, ah, Sie haben das genauso formuliert, wie ich das immer sagen wollte. Das ist eigentlich mein Ziel.
Herr Bolz, dass Sie mal zur geistigen Elite dieses Landes gehören würden, das war Ihnen wirklich nicht in die Wiege gelegt. Sie sind in Ludwigshafen aufgewachsen und haben, wie Sie selbst sagen, einen proletarischen Hintergrund, ein Arbeiterkind, dessen Vorbild der Fußballer Fritz Walter vom 1. FC Kaiserslautern war. Von Fritz Walter zu Adorno, das ist ein weiter Weg.
Sie haben recht, das ist ein sehr weiter Weg. Also niemand in meiner Familie hatte eine auch nur gymnasiale Ausbildung, also Abitur, geschweige denn universitäre Ausbildung. Also das war ein echter BASF-Haushalt, so wie es das heute wohl kaum mehr gibt. Ja, insofern war dieser Weg sehr, sehr weit. Erklärbar, dass ich ihn trotzdem habe nehmen dürfen, ist das nur dadurch, dass ich immer wieder auf fantastische Einzelpersönlichkeiten gestoßen bin, die mir sehr geholfen haben, die vor allen Dingen in mir auch den Ehrgeiz geweckt haben, dahin zu kommen, also in diese Sphäre irgendwie vorzustoßen. Also insofern reine Glücksfälle, also ohne Zufall könnte man meinen Werdegang gar nicht beschreiben.
Aber diese Lust an abstrakten Theorien, am Schöngeistigen, war das auch der Versuch, dem eigenen Milieu zu entfliehen?
Sicher auch. Sie haben vollkommen recht. Also als dieser Traum, Fußballspieler zu werden, geplatzt ist, als ich nämlich mal mit einem B-Jugendspieler des 1. FC Kaiserslautern konfrontiert war, habe ich dann gewechselt in meinen Träumen auf Professor. Und das habe ich auch am Ende geschafft. Aber die Lust am abstrakten Denken, die lag damals in der Luft. Also ich profitiere schlicht von meinem Jahrgang in diesem doppelten Sinne. Einmal hat man mich aufs Gymnasium gehievt, nicht etwa, weil ich dazu befähigt gewesen wäre, ganz und gar nicht, sondern weil die SPD damals eine Politik betrieben hat, möglichst viele Leute, gerade auch aus der Arbeiterklasse, in die Gymnasien zu bringen. Also davon profitiere ich gewissermaßen von Anfang an. Und das Zweite ist, als ich dann nicht nur im Gymnasium, sondern auch in der Universität gelandet bin, ohne Numerus Clausus wunderbarerweise, habe ich eben mitbekommen oder bin ich hineingewachsen in eine Welt, die in einer heute unvorstellbaren Weise theoriegesättigt war. Also diese frühen 70er Jahre, in die ich da hinein sozialisiert worden bin, die haben in einer heute unvorstellbaren Weise lesesüchtige, theoriesüchtige Menschen produziert, jedenfalls in Gymnasien und Universitäten. Und so etwas, was damals für mich prägend war, wie Lesezirkel, also dass wir neben den Universitätsseminaren freiwillig uns getroffen haben, um irgendwelche komplizierten Texte, Herbert Marcuse, One Dimensional Man oder Negative Dialektik zu lesen, das war eigentlich der ausschlaggebende Faktor. Also ich habe natürlich nichts verstanden. Ich hatte auch nichts verstanden, als ich zum ersten Mal Michael Teunissen in Heidelberg gehört habe, aber ich hatte dann den starken Eindruck, da musst du hin. Ja, also so ähnlich wie Gerhard Schröder vor dem Bundeskanzleramt. Ja, rütteln am Zaun, da will ich rein. Also das war so mein Eindruck. Zwar nichts verstehen, aber das ist es einfach. Da musst du hin, das muss irgendwie gelingen. Und mit Hilfe von sehr, sehr netten, intelligenten Menschen ist das dann auch gelungen.
Einer dieser intelligenten Menschen, das war der Religionsphilosoph Jakob Taubes, dessen Assistent waren Sie. Taubes wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, eine schillernde Figur im akademischen Milieu West-Berlins. Spitzname Jakob der Lügner, weil er es mit der Wahrheit nicht immer so genau nahm. Und eigentlich schrillen da ja bei jedem Wissenschaftler sofort die Alarmglocken. Warum war Taubes dennoch für Sie der richtige Mann?
Taubes war deshalb für mich der richtige Mann, weil er mir überhaupt eine Assistentenstelle verpasst hat und mir dort alle Freiheiten ließ. Also auch das ist heute, glaube ich, sehr, sehr selten. Taubes hat mir nie irgendeine Vorschrift gemacht. Wir hatten immer ein blendendes Verhältnis. Das ist für alle diejenigen, die Taubes noch kannten, vielleicht überraschend, weil sie ihn eher als schwierigen Menschen kennengelernt haben. Aber er hat in mir immer eine Art Homo Novus gesehen, also ein unbeschriebenes Blatt. Und wir haben, was Sie vielleicht auch mit Taubes nicht so ohne weiteres assoziieren würden, eigentlich jeden Tag gelacht und Witze gerissen und uns natürlich über die Kollegen lustig gemacht. Und diese Lockerheit des Umgangs hat mir also 11 Jahre lang einen wahnsinnigen Freiraum verschafft, um mich dahin zu entwickeln, was ich wollte. Und das Instruktive an Taubes war, dass er mir der ich ja mit einer fast fertigen Dissertation nach Berlin gekommen bin, gesagt hat, also Adorno, das ist doch alles Schwachsinn. Wenn Sie schon in diese Richtung gehen, dann doch wenigstens Walter Benjamin. Das hat mir unglaublich geholfen. Ich bin dann, was an und für sich ein bescheidener geistiger Schritt ist, aber für mich revolutionär war, ich bin von Adorno zu Benjamin gewechselt und kam damit in Kontakt mit einer geistigen Welt, die mir völlig verschlossen war und die gewissermaßen tabu war, nämlich die Welt der bösen Rechten. Denn bei Taubes lernt man nicht nur Benjamin kennen, sondern auch Carl Schmitt. Man hat plötzlich mit Martin Heidegger zu tun und gerät so in eine vollkommen neue Welt, die Taubes auf eine ingeniöse Weise mit Neomarxismus hat verbinden können, denn er galt ja als radikaler Linker, lustigerweise, obwohl er eigentlich eher ein Apokalyptiker war.
Ein denkender Extreme.
Ja, ein Denker der Extreme. Und das ist ja auch der Untertitel meiner Habilitationsschrift, also philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen. Und das war eigentlich die Welt, in die mich Taubes eingeführt hat. In diese Welt, in der linksextrem und rechtsextrem sich berührt haben, intellektuell berührt haben. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung, vollkommene Neuerung. Und vor allen Dingen hat Taubes mir auch den Spruch mit auf den Weg gegeben, verlieren Sie Ihre kindische Angst vor reaktionären Denkern.
Sie haben gesagt, Sie wollten unbedingt rein in diese Institution, Universität. Die wissenschaftliche Karriere in der Philosophie, die war eigentlich schon vorgezeichnet. Dann aber starb Jakob Taubes. Sie wurden arbeitslos, keiner, so muss man sagen, wollte Sie. Eine persönlich harte Zeit, so haben Sie das mal genannt. Wie sehr hat Sie diese Erfahrung geprägt?
Ja, das war natürlich schon toll. Vor allen Dingen, es war ein Realitätsschock erster Güte. Denn ich habe ja, wie gesagt, 11 Jahre lang bei Taubes in einer Art intellektuellem, aber auch finanziellem Paradies gelebt. Und das war nun wirklich dann der erste Kontakt mit der Realität. Ich werde nie vergessen, wie bei einer Institutsparty unmittelbar nach Taubes Tod mir Peter Furt, einer der großen Linken jener Zeit, gesagt hat, Herr Bolz, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie jetzt noch einen Fuß auf den Boden bekommen. Und das hat mir auch sehr geholfen, denn da war mir klar, okay, in Philosophie, da wird nie was laufen. Diese Träume wirst du nie verwirklichen können. Und als dann auch noch, warum auch immer, meine Bude abgebrannt ist mit meiner doch erheblich ausgebildeten Privatbibliothek, auf die ich immer sehr angewiesen war und heute auch wieder bin, ja, war das ein Tabula Rasa in jeder Beziehung. Und ich bin dann dem Rat meines Freundes Friedrich Kittler gefolgt und habe mich auf das Thema, das damals wirklich noch neu war, nämlich neue Medien gestürzt, habe mehr oder minder aus nichts, also Schöpfung aus nichts, eine Theorie der neuen Medien, vollkommen größenwahnsinniger Titel natürlich, geschrieben. Und die hat mir dann tatsächlich zu meiner ersten Professur verholfen in Essen. Also in einer Welt, von der ich früher nie etwas gewusst habe und ja, die mich dann auch ein bisschen neu orientiert hat.
Ja, man kann sagen, Sie haben sich als Medientheoretiker quasi neu erfunden. Aber im Nachhinein betrachtet, war das Scheitern an der akademischen Philosophie ein biografischer Glücksfall?
Das auf jeden Fall. Natürlich war das ein biografischer Glücksfall, denn ich hätte ja niemals die Kontakte bekommen und letztlich dann auch die finanzielle Belohnung bekommen, die mir diese Welt der neuen Medien dann eröffnet hat. Denn wie gesagt, das lässt sich heute auch nur noch schwer nachvollziehen. Damals war das alles noch nagelneu. Da hat man noch von ISDN gesprochen und solchen Sachen. Und diese Tatsache, dass ich da etwas Neues auch auf den Markt bringen konnte, hat es dann ermöglicht, in sehr, sehr kurzer Zeit als eine Art, ja, Experte zu gelten, ja, Experte für neue Medien, obwohl ich gerade ein Jahr vorher damit begonnen habe, mich überhaupt um das Thema zu kümmern. Aber es gab eben nichts Konkurrierendes und mir hat natürlich auch ein bisschen die Fähigkeit, abstrakt zu denken, geholfen, aus einem Sammelsurium von Einzelbeobachtungen, die es natürlich seit Jahrzehnten gab zu den Medien und den neuen Medien, ja, so etwas wie Theorie zu formen. Heute würde ich die nicht mehr für angemessen halten, aber damals war das neu. Es war ein schmales Bändchen, jeder konnte es lesen und es hat funktioniert. Und insofern war das dann eine neue Grundlage, ja, so eine Art Selbstschöpfung, wenn Sie so wollen. Und das hat mir im Grunde dann doch viel, viel Erfolg gebracht. Also das muss man sagen, das hätte ich mit der Philosophie niemals erreichen können.
Vom Philosophen zum Medientheoretiker, das war die eine Wandlung. Eine andere, Sie haben schon darauf hingewiesen, als Sie an die Universität kamen, da waren Sie ein Linker, ein Anhänger der Frankfurter Schule. Ihre Dissertation haben Sie über die Ästhetik Adornos geschrieben. Heute sind Sie 70 Jahre alt, haben die Universität längst verlassen und sagen Sätze wie, wer intelligent ist, ist konservativ. Herr Bolz, was passiert?
Ich glaube, das ist nichts besonders Überraschendes. Über meinen ersten Realitätskontakt, nämlich Arbeitslosigkeit, haben wir ja schon kurz gesprochen. Die nächsten sind dann natürlich heiraten und Kinder bekommen, also plötzlich verantwortlich sein, nicht nur für sich selbst mit dem eigenen Assistentengehalt, sondern für, wie in meinem Fall, dann sehr schnell 6 Personen. Und das macht unglaublich realistisch. Man wird gezwungen, sich mit allen möglichen Ämtern auseinanderzusetzen. Man spürt dann plötzlich, wo die wahren Solidaritäten liegen. Und ja, man bewegt sich eben von links nach rechts, das ist ganz klar. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich nie ein besonders guter Linker war, weil mich das Ganze immer eher ästhetisch interessiert hat. Also es ist kein Zufall, dass ich über Adornos Ästhetik gearbeitet habe, dass mir vor allen Dingen Georg Lukács, den ja jeder ordentliche Marxist als Autor von Geschichte und Klassenbewusstsein kennt, ein grandioses Buch übrigens, dass mich dessen Frühwerk, das auch rein ästhetisch war, vor allen Dingen interessiert hat, also dass mich ästhetischer Marxismus vor allen Dingen fasziniert hat. Das war natürlich nicht gerade auf der Linie der Berliner Linken der 70er Jahre. Also insofern war ich da auch schon immer ein Außenseiter und habe nur aus Opportunismus da in den entsprechenden Gruppen auch mitgemacht. Als ich mal mit Axel Honneth diskutiert habe, habe ich gesagt, ja, ich habe immer die Frankfurter Rundschau gekauft, aber nur um sie unter den Arm zu klemmen, damit man die grüne Binde sieht und weiß, ich bin auf der richtigen Seite. Und Axel Honneth sagte dann, ja eben, ich habe sie aber gelesen. Und das macht eigentlich sehr schön, er hat es natürlich böse und witzig gemeint, aber das macht sehr schön den Unterschied deutlich. Ich habe die Frankfurter Rundschau nicht gelesen, ich habe sie hin und wieder gekauft, um was zu signalisieren. Also ich war nie so richtig links, sondern eher Mode-links, so wie, glaube ich, in meiner Generation fast jeder, der ein Orchideenfach studiert hat.
Hm. Opportunismus ist das Stichwort. Es gibt Beobachter, die sagen, ihr Twitter-Kanal sei schuld an ihrer Radikalisierung. Sie suchten dort den Applaus von rechts. Sind Sie heute Mode-rechts?
Die Radikalisierung auf Twitter, davon habe ich jetzt schon mehrfach gehört, aber der Hintergrund ist ja ein furchtbar simpler. Ich habe mich immer an Max Webers Forderung gehalten, als Professor den Katheder nicht mit einer Kanzel zu verwechseln. Das heißt auf Deutsch, wenn ich mit Studenten spreche und sie etwas lehre oder mit ihnen diskutiere, dann predige ich nicht. Das heißt, ich missbrauche mein Amt als Professor, als Dozent nicht, um sie politisch zu indoktrinieren, sondern ich stelle immer nur so objektiv, wie ich das kann, irgendwelche Sachverhalte klar oder Theorien, die andere Leute entwickelt haben. Ich habe also in der ganzen Zeit, in der ich gelehrt habe, niemals eigene Theorien vertreten oder eigene Theorien entwickelt. Ich habe die in stillen Kämmerlein dann entwickelt, so wie Kant das dann auch gesagt hat. Als Gelehrter ist man frei und darf sagen, was man will. Aber als Professor war ich immer brav. Und erst als ich nicht mehr Professor war, beziehungsweise als diese Zeit sich dem Ende näherte, habe ich ausgepackt, wenn Sie so wollen, meine Meinung auch vertreten. Vielleicht ein bisschen zu früh, denn ich wurde noch mal von dem Präsidenten der Technischen Universität kurz vor meiner Pensionierung vorgeladen und er wollte wissen, was mit meinem Twitter-Account los ist. Ich konnte ihn dann aber beruhigen und sagen, also ich bin ja sowieso bald raus. Und das ist wirklich nur meine Privatmeinung. Die TU hat damit gar nichts zu tun. Also insofern, ich habe mich, glaube ich, politisch nicht radikalisiert, sondern sehe mich eigentlich da, wo ich schon in den 80er Jahren war. Ich war immer so etwa auf der Linie von Helmut Schmidt. Also nicht von Willy Brandt, sondern von Helmut Schmidt. Und bin da stehen geblieben. Das könnte man mir zum Vorwurf machen. Ich bin da stehen geblieben, fand auch Gerhard Schröder noch gut. Aber was danach kam, war für mich politisch Selbstmord. Und das habe ich dann hin und wieder, ich hoffe, Sie können das nachvollziehen, versuchsweise auch witzig als Kritik formuliert im Medium Twitter. Und Twitter war für mich eine Entdeckung. Ich mache sonst nichts in den sozialen Medien, aber das fand ich immer interessant. Vor allen Dingen, als noch die Regel 140 Zeichen galt, fand ich damals noch interessanter.
Konservativismus ist der Glaube an die Normalität. Gesunder Menschenverstand ist der Sinn für Normalität. Herr Bolster, schreiben Sie, und ich wundere mich, weil Normalität, gesunder Menschenverstand, sind das nicht eigentlich Begriffe, die die Philosophie hinter sich lassen will, die als voraufklärerisch gelten?
Ja, selbstverständlich. Also zum Ersten stimme ich Ihnen zu, also dass die Philosophie das hinter sich lassen will. Philosophie ist der ständige Kampf gegen den gesunden Menschenverstand, könnte man fast schon sagen. Aber wenn Sie darin eine Inkonsequenz sehen, dann müssten Sie ja davon ausgehen, dass man philosophisch lebt. Und das ist eine Vorstellung, die ich nun wiederum für antiquiert halte, denn die führt tief zurück in die Antike. Ja, in der Antike gab es noch diese Vorstellung des richtigen Lebens nach der Philosophie. Oder die Philosophen lehren mich das richtige Leben, sei es sokratisch, sei es epikureisch, sei es stoisch, wie auch immer. Aber das hat mit modernen Lebensbedingungen nichts mehr zu tun. Wir brauchen die Philosophie dringend für die Tiefenschärfe unserer Analysen heute, mehr denn je. Und es ist ein Jammer, dass da fast nichts passiert, soweit ich das beobachten kann, in der akademischen Philosophie. Aber es wäre ein schrecklicher Irrtum zu glauben, man könnte irgendwelche Philosophien vom richtigen Leben in Alltagspraxis umsetzen. Die Alltagspraxis muss orientiert sein an realen Daten, sie muss orientiert sein an Gelegenheiten, die sich bieten. Also da sind wir auch wieder beim Stichwort Opportunismus. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns völlig abhanden gekommen ist. Und man könnte das Ganze auch Realismus nennen. Also die meisten Philosophien sind idealistisch. Das Leben, das funktioniert, muss realistisch sein. Und deshalb sehe ich da gar keinen Widerspruch. Also ich habe auch nie einen Widerspruch darin gesehen, als Professor brav zu sein und als Gelehrter ja riskant zu sein. Das sehe ich auch keinen Widerspruch, sondern das ist ganz kantianisch. Also ich lebe da wie Kant oder wie Max Weber das immer gefordert haben.
Ja, aber nochmal zurück zum Begriff der Normalität. Wenn jetzt Aktivisten von der letzten Generation, die für radikalen Klimaschutz kämpfen, wenn Menschen mit Migrationshintergrund es satt haben, bei der Wohnungssuche benachteiligt zu werden oder sich ohne Anlass von der Polizei kontrollieren zu lassen, wenn Transpersonen für mehr Rechte kämpfen, das kann man ja als Angriff auf die Normalität verstehen. Man könnte aber auch zu dem Schluss kommen, dass diese Normalität für viele Menschen in dieser Gesellschaft nicht mehr funktioniert, dass sie sich überholt hat.
Dass sie für diese Menschen nicht funktioniert, das ist offensichtlich, denn sonst würden sie nicht alle ihre Lebensenergie in ihren Aktivismus stecken. Aber dass aus der Tatsache, dass es diese Bewegungen gibt, die Schlussfolgerung zu ziehen ist, dass die Normalität sich überholt hat, das halte ich nun allerdings für einen Trugschluss. Ich bin kein Fan von Statistiken, aber es gibt ja nun überwältigend viele Statistiken über die Zustimmung der normalen Bevölkerung zu all diesen Forderungen der Aktivisten. Und die zeigen doch in überwältigender Weise, nehmen Sie nur so ein Thema wie Gendern, aber eben auch Atomkraftwerke oder was auch immer, die zeigen in überwältigender Weise, dass das eben doch Minderheitenmeinungen sind, und zwar Meinungen von radikalen Minderheiten, die nur eine unglaublich große Öffentlichkeitswirkung haben. Und das ist etwas, was ich versucht habe, auch ein bisschen aufzuschlüsseln. Also wie kommt das zustande, woher stammt das Ganze und warum funktioniert das so erfolgreich, obwohl es sich um die Artikulation sehr gut organisierter radikaler Minderheiten handelt. Also mir scheint, sehen Sie, gerade darin auch das Problem zu stecken. Ich habe kein Problem, und ich glaube, die meisten Menschen haben kein Problem damit, diese Leute ihr Leben so leben zu lassen, wie sie es wollen. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson unglücklich werden oder glücklich, wie er es halt kann. Während ich es allerdings für hochproblematisch halte, dass man diese Normalisierung dessen, was man noch vor kurzem auch für pathologisch gehalten hätte, dass man das jetzt umdreht, indem man alles, was bisher normal war, pathologisiert. Dagegen richtet sich eigentlich die Kritik. Und ich glaube, das gilt für die meisten Menschen. Und im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass es noch nie eine deutsche Gesellschaft gegeben hat, die so wenig sexistisch, so wenig rassistisch, so wenig menschenfeindlich oder gar fremdenfeindlich war wie die heutige. Also ich glaube, wir sind die toleranteste Gesellschaft, die es ja in 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts jemals gab.
Und trotzdem ist der Protest so lautstark wie kaum zuvor. Wie erklären Sie sich dieses Paradox?
Ja, ich finde die Erklärung, die Odo Marquardt dafür gefunden hat, eigentlich sehr richtig, nämlich das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom. Also gerade weil es diesen Leuten so gut geht wie noch nie zuvor, gerade deshalb sind sie hypersensibel gegenüber den Restungerechtigkeiten, den Restverschmutzungen oder ja über irgendwelchen Restnebenwirkungen, die es notwendigerweise immer wieder noch geben wird. Und dieses Prinzessin auf der Erbse-Syndrom ist natürlich auch außerordentlich gut geeignet, wie soll man sagen, politisch umgeleitet zu werden in eine politische Agenda, die sehr raffiniert diese Überempfindlichkeiten der Woken auf ihre eigenen Mühle zu transponieren. Und das ist eigentlich der Zusammenhang, den ich spannend finde. Also wer profitiert eigentlich von all diesen Aktivismen und Protestbewegungen? Und lustigerweise ist das nicht etwa die Linke, sondern das ist das Großkapital. Aber das wäre eine Diskussion, die wir wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher führen müssten.
Sie formulieren das sehr drastisch. Was wir gerade erleben, sei ein kultureller Bürgerkrieg, ein Krieg der Hysteriker gegen die Normalen. Da ist er wieder, der Begriff vom Normalen. Wer kämpft denn da worum?
Nehmen wir beispielsweise die letzte Generation. Es ist für meine Begriffe vollkommen normal, dass sich junge Leute bis zur Hysterie ereifern über irgendwelche Drohungen, mit denen sie es zu tun haben oder Beleidigungen, die sie zu erleiden haben. Das ist das Normalste von der Welt. Ich kenne das aus meiner eigenen Jugendgeneration noch und das wird es immer so geben. Interessant ist doch nicht die letzte Generation in Form dieser jugendlichen Aktivisten, sondern wer sie unterstützt, wer hinter ihnen steht, wer sie bezahlt, wer sie in den Medien groß macht und wer das transponiert auf die politische, ja sogar auf die Bundestagsebene. Das sind die eigentlich spannenden Fragen, die werden aber nicht diskutiert, weil man gerne das Bild erzeugen möchte, die junge Generation, und das heißt auf Deutsch die Zukunft, steht auf dem Spiel. Sie ist verzweifelt, sie ist kurz vor dem Abgrund, wenn wir nicht die Notbremse ziehen, ja, im Zug des kapitalistischen Fortschritts. Und diese Frage, wem dient die apokalyptische Angst? Das ist eigentlich die politische und philosophische Frage, die man heute stellen müsste. Und ich habe wenigstens ein paar Andeutungen gemacht, in welche Richtung das geht.
Da wandelt man aber auf dem schmalen Grat zwischen Aufklärung und Verschwörungstheorie, oder?
Richtig. Sie haben vollkommen recht. Das gehört natürlich auch zu diesem Syndrom, dass die nur wirklich leicht nachweisbaren idiotischen Verschwörungstheorien, die es auch immer schon gegeben hat und die es immer geben wird, dass man die als Aufhänger nutzt, um im Grunde in Frage zu stellen, dass es so etwas wie Verschwörung überhaupt gibt. Also die Tatsache, dass die meisten Verschwörungstheoretiker Idioten sind, sollte man nicht so interpretieren, dass es überhaupt keine Verschwörungen mehr gibt. Und wenn es Verschwörungen gibt, bräuchte man auch eine entsprechende Theorie, um sie aufzudecken und ihren Zusammenhängen nachzuweisen. Also nicht jede Verschwörungstheorie ist falsch oder ist paranoisch. Und es gibt offensichtlich doch Leute, die hinter diesen Aktivisten stecken. Und das wäre doch spannend. Man spricht gerne auch von den Davos-Menschen. Da heißt es dann auch, Great Reset. Wer davon spricht, das ist eine Verschwörungstheorie, aber das ist die Sprache der Davos-Menschen selbst. Heute wird von der großen Transformation unserer Gesellschaft geredet, sodass man sie nicht wiedererkennen wird, wie auch berühmte deutsche Politiker immer wieder betonen. Wer da bezweifelt, dass es so etwas wie, nennen wir es harmloser, eine Verabredung von Eliten gibt, ihre eigene Welt und unsere Welt zu transformieren, radikal zu verändern, ich meine, der ist, denke ich, nur realitätsblind. Insofern ist doch die Frage dann spannend. Wer plant das eigentlich? Wer steckt dahinter? Wer entwirft diese Szenarien? Und wie nutzen diese Leute die apokalyptischen Ängste, die seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder neu angefacht werden?
Nun sind aber diese apokalyptischen Ängste ja nicht aus der Luft gegriffen. Sie haben einen realen Hintergrund. Junge Leute haben Angst um ihre Zukunft. Sie haben Angst vor den Folgen der globalen Erwärmung. Und da ist die Frage, wie geht man mit diesem Problem um? Sie plädieren dafür einen Fortschrittskonservativismus, für die Überzeugung, dass sich die ökologische Krise durch technische Innovation lösen lässt. Erste Frage, was macht Sie so sicher, dass das klappt? Zweitens, ist das als Angebot nicht ein bisschen wenig für junge Leute, die Angst um ihre Zukunft haben, die Angst davor haben, dass die globale Erwärmung den Planeten unbewohnbar macht?
Vielleicht darf ich die zweite Frage vor der ersten beantworten, denn wenn Sie von junge Leute sprechen, ist das richtig. Es gibt ja die jungen Leute. Das ist ja unbezweifelbar. Aber wie ich ja schon sagte, es wird diese jungen Leute und diese Aktivisten in der einen oder anderen Form immer geben. Das gehört zu diesem Alter. Das gehört dazu, dass man heute auch später erwachsen wird als je zuvor. Also dass die Puerilität, die Infantilität länger anhält als je zuvor. Dafür gibt's auch interessante und gute Gründe. Im Übrigen, die jungen Leute, die ich kenne, und ich kenne nicht nur alte, weiße Männer, sondern auch junge Leute, beispielsweise auch meine eigenen 4 Kinder, die haben damit nichts zu tun. Da könnte man natürlich sagen, Bolz hat seine eigenen Kinder indoktriniert und die sind jetzt genauso reaktionär wie er. Aber auch wenn sie berichten von ihresgleichen, von ihren Studienkollegen, von ihren Arbeitskollegen im selben Alter, da spüre ich nichts von dieser Apokalyptik. Also auch da würde ich sagen, kleine radikale Minderheit, die aber sehr, sehr gut unterstützt wird von den Medien und den interessierten Politikern. Aber zur ersten Frage, der eigentlich spannenden Frage, wie geht man damit um? Ich persönlich kenne niemanden, der den Klimawandel leugnet. Es gibt nur Differenzen darüber, ob das nur menschengemachter Klimawandel ist oder nicht. Ich bin kein Spezialist, kann das nicht beurteilen. Aber ich kann beobachten, dass die Erfolgsgeschichte unserer Zivilisation im Wesentlichen abhängt und immer schon abhing von den Fortschritten wissenschaftlich-technischer Rationalität. Das heißt, dass wir im Grunde alle Probleme, die sich bisher gestellt haben, bis hin zum Welthunger, was ja vor einigen wenigen Jahrzehnten noch das Schlüsselthema unserer Zeit war, dass wir im Grunde alle diese Probleme in sehr eindrucksvoller, grandioser Weise durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt gelöst haben. Und ich finde es bedenklich, extrem bedenklich, wie pessimistisch, ja, wir geworden sind, also gerade viele Jugendliche geworden sind oder viele auch aus der politisch-medialen Elite, was diese Fähigkeit zur wissenschaftlich-technischen Bewältigung von Weltproblemen angeht. Diese Fähigkeit ist das, was unsere Identität bisher ausgemacht hat, was vor allen Dingen eben die sogenannte westliche Welt ausgezeichnet hat vor dem Rest der Welt und was letztlich der Weltgesellschaft ihr großes Gepräge verliehen hat. Und ich gehe deshalb davon aus, dass diese westliche wissenschaftlich-technische Rationalität auch die Zukunft bestimmen wird. Die Frage ist nur, ob wir noch dabei sind, wir im Westen, vor allem wir in Europa und erst recht wir in Deutschland. Denn diese Leute, über die wir die ganze Zeit reden, wollen sich ja verabschieden von diesem Großprojekt, also von der Moderne. Und das werden dann die anderen übernehmen, die Chinesen vor allen Dingen und alle die dritte Weltländer, die jetzt von den Chinesen auf den Stand zumindest des 20. Jahrhunderts gebracht werden, die übernehmen dann unsere Rolle wissenschaftlich-technischen Fortschritts, während wir dann ja in irgendein Museum verwandelt werden, das die Chinesen dann natürlich gerne in den Ferien besuchen.
Eine ihrer Thesen ist ja, dass der Protest der Klimaaktivisten, die ökologische Bewegung als Ganze getragen wird, von einem religiösen Bedürfnis. Aber da muss man doch ehrlicherweise sagen, ihre Hoffnung auf die erlösende Kraft der Technik, das ist auch ein Glaube, oder?
Ja, ich kann natürlich nicht sagen, wie die Zukunft aussieht. Insofern können Sie das dann Glauben nennen, ja. Nur der entscheidende Punkt ist doch der, ich kann zurückblicken auf eine mindestens 400-jährige Erfolgsgeschichte. Und diese Erfolgsgeschichte, die lässt doch die Hoffnung konkret werden und die Hoffnung begründet sein, dass wir auch weiterhin in der Lage sind, uns wissenschaftlich-technisch mit unseren auch selbstgemachten Problemen auseinanderzusetzen. Es gibt keine Innovation ohne Folgelast. Das gibt es einfach nicht. Und wir haben uns längst darauf eingestellt, dass auf Innovationen weitere folgen müssen, um nämlich mit den Folgelasten wiederum umzugehen. Aber auf technische Probleme gibt es eben nur technische Antworten. Also gerade dann, wenn es so sein sollte, dass der Klimawandel menschengemacht ist, kann er auch nur von Menschen aufgehalten werden, aber eben nicht durch Askese, also nicht durch Degrowth, durch Rückentwicklung, durch Verzicht. Das ist, glaube ich, wirklich eine Art neuer Pietismus. Der ist natürlich unglaublich attraktiv für viele aus der politisch-medialen Elite, weil sie davon wenig betroffen sind, nicht? Also wenn sie sagen, wir brauchen wieder teurere Lebensmittel oder wenn man sagt, wir müssen Flugreisen verteuern, dann ist das für die politisch-mediale Elite ziemlich egal. Denn für die ist es gleichgültig, ob sie 450 Euro oder 50 Euro für ihren Flug nach Mallorca bezahlen. Das ist ihnen wirklich egal. Oder wie hoch die Benzinpreise sind. Das ist jedem Politiker völlig egal. Und das gilt eben auch für die meisten Journalisten, jedenfalls diejenigen, die gut verdienen. Und das tun, glaube ich, sehr viele, gerade derjenigen, die heute Verzicht predigen oder die von Degrowth fantasieren. Also gerade die Leute, die diese Predigten halten, eines neuen Pietismus, gerade diejenigen müssen nicht darunter leiden. Leiden müssen diejenigen, für die ich gerne schreiben würde, weil sie meiner eigenen Herkunft noch entsprechen. Also wenn Sie so wollen, die ganz normalen Leute, die Ludwigshafener oder die Essener, bei denen ich lange Jahre gewohnt habe, oder jetzt die Berliner, die ich in ihren Schrebergärten häufiger treffe. Für die Leute ist das dann ein harter Einschnitt. Ja? Und das ist etwas, was ich glaube, lässt sich durch nichts rechtfertigen, gerade auch nicht durch dieses Pseudo-Argument, wir müssten Verantwortung für künftige Generationen übernehmen. Das kann man eben genau nur in dem Umfang, in dem man heute technische und wissenschaftliche Mittel entwickelt, um heutige Probleme schon zu bewältigen.
Hm. Herr Bolz, wenn es so ist, wie Sie sagen, dass die Ideologie der Linken ein Irrweg sei, die Cancel Culture, die Wokeness, die Forderung nach Verzicht, dann würde mich interessieren, Sie waren ja mal ein Linker, wenn auch nur ein Modelinker, aber was wäre denn ein intelligenterer Ansatz, um heute bestehende Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren? Oder muss man sagen, die Linke hat sich überlebt?
Nein, die Linke hat sich nicht überlebt. Das ist eine der spannendsten Fragen für mich, die es seit einigen Jahren gibt. Wo ist sie eigentlich? Denn ich weiß, dass es diese intelligente Linke gibt. Und ich könnte auch einige Namen nennen. Und es gibt auch bei der Taz ein paar wirklich intelligente Linke und natürlich auch an Universitäten. Die gibt es, nur sie schweigen. Ich vermute, sie schweigen deshalb, weil sie nicht so recht wissen, wie sie sich distanzieren könnten von der Wokeness, ohne damit die Linke insgesamt zu diskreditieren. Also das ist eine meines Erachtens vollkommen falsch verstandene Solidarität mit den Woken. Denn, und darum geht es mir, Wokeness hat mit Links nichts zu tun. Die haben nichts damit zu tun. Das einzige verbindende Glied ist die Haltung anti. Ja, gegen das Bestehende, gegen das System, das wir im Moment haben, also Antisystem zu sein, das ist das einzig Verbindende. Aber es gibt bei der Wokeness keine Gesellschaftsanalyse. Es gibt keine Reflexion auf das Verhältnis von Technik, Wissenschaft und Ökonomie, wie das für den Marxismus kennzeichnend war. Und stattdessen gibt es nur noch diese wirklich lächerlichen, pseudoreligiösen Formen der Wokeness, dieser überempfindlichen und ihrer tyrannischen Aktivismus.
Aber das heißt,
das hat mit Links nichts zu tun.
Ja, das heißt, die Analyse der Woken, dass in den Machtpositionen der Gesellschaft unter Topmanagern, unter Spitzenpolitikern, unter Professoren mehr weiße Männer sind als Frauen, mehr weiße Männer als Schwarze und dass das ungerecht sei, das ist Ihnen als Analyse zu unterkomplex.
Das ist einfach trivial. Vor allen Dingen ist es ja genau umgekehrt. Nehmen wir doch mal den ersten Fall, also den historisch ersten Fall dieser Wokeness, wie sie sich nämlich herausentwickelt hat aus dem radikalen Feminismus. Wenn Sie es da nehmen, diese These, ja, es gibt viel weniger Frauen als Männer, da und da und da und da. Wie gesagt, in Statistiken bin ich nicht besonders bewandert, aber die Lebenserfahrung zeigt einem doch, es ist doch ganz anders. Die Frauen sind präsenter denn je. Sie haben wichtigere Stellungen denn je. Also ich persönlich beispielsweise habe es mit Universitäten ja immer zu tun gehabt, über meine Kinder übrigens auch noch in den letzten Jahren mit der Wirklichkeit der Universitäten. Dort dominieren die Frauen längst. Aber vor allen Dingen auch in den Medien. Gucken Sie sich doch mal irgendeine Fernsehsendung an. Die Frauen dominieren oder sie sind zumindest gleichrangig dort vertreten, zumindest in dem, was sichtbar ist und was öffentlich ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Anne Will so schlecht verdient mit ihrer Show. Also de facto ist es doch ganz anders. Gucken Sie sich doch einfach auch mal die Unterhaltungsindustrie an, das Entertainment. Wo auch immer sie sind, sind die Frauen. Ich will ja nicht behaupten, sie sind dominant oder sie beherrschen das. Und Sie werden jetzt sicher gleich sagen, aber die Aufsichtsräte. Ich weiß es nicht, warum es noch nicht in den Aufsichtsräten Paritäten gibt, sicher bald. Und sie werden überall auch bald auftauchen. Aber das ist einfach das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom. Noch nie ging es den Frauen so gut wie heute, noch niemals zuvor. Und das gilt eben für alle anderen Gruppen auch. Das gilt auch, ich kenne die amerikanischen Verhältnisse nicht, aber aus Augenschein und kann es nicht überprüfen. Aber nach allem, was sich darstellt in der Weltöffentlichkeit, haben die Schwarzen doch Positionen eingenommen, von denen Martin Luther King nur geträumt hat.
Herr Bolz, Sie schildern diesen Fortschritt. Begrüßen Sie ihn auch?
Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, ich habe eine Frau und 4 Töchter. Natürlich genieße ich das, also zu sehen, dass die Frauen nun wirklich außerordentlich bevorzugt werden, wenn es um Stellen geht, also zumindest an der Universität, also die kleine Welt, die ich ein bisschen besser beobachtet habe und wo ich ja auch noch in Berufungskommissionen mitgewirkt habe. Das begrüße ich natürlich, weil ich mich freue, dass damit meine Töchter viel, viel bessere Chancen haben im Berufsleben, als das noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren der Fall gewesen wäre. Nur, ich sehe auch die andere Seite. Also ich sehe die Seite der Männer, die sich heute eben beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt unglaublich schwer tun, gerade etwa an Universitäten. Also mein eigener Schwiegersohn ist ein wunderbares Beispiel, höchst qualifiziert, wunderbarer, netter Mensch, der aber sich ständig sagen lassen muss, dass diese Stelle, auf die er sich bewirbt, eigentlich für Frauen vorgesehen ist. Also das sind schon Dinge, die man auch ein bisschen abwägen muss. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, für mich ist das ein Glücksfall.
Herr Bolz, Sie schreiben, als alter, weiser Mann bleibe einem zurzeit nur der Rückzug in Kulturschutzräume, in denen wenigstens noch geistiger Widerstand möglich sei. Mit den Ansichten, die Sie haben, mit den Werten, die Sie vertreten, fühlen Sie sich da manchmal wie ein Auslaufmodell in gewisser Weise heimatlos?
Heimatlos ja nicht, weil ich Leute kenne, die ähnlich denken wie ich. Und es gibt ja auch freundliches, positives Feedback, was ich so sage und schreibe. Also das geht ja nicht ins vollkommen Leere. Es gibt Feedback, es gibt Resonanz. Und das heißt, da draußen müssen auch noch andere Leute sein, die denken wie ich und sich freuen, dass ich das artikuliere. Also da ist man dann nicht alleine und auch nicht heimatlos. Aber wenn man es etwas abstrakter, wenn Sie so wollen, philosophischer fasst, dann könnte man mit einem schönen Ausdruck des jungen Georg Lukács von transzendentaler Heimatlosigkeit sprechen. Ja, also transzendentale Obdachlosigkeit hat er das mal genannt. Wunderbarer Ausdruck. Also, dass man das Gefühl hat, du fällst zwar nicht durch die Maschen der Gesellschaft, aber im Grunde bist du an Werten und Gedanken orientiert, die strukturell nicht mehr hineinreichen in die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit, sondern die ist ganz anders strukturiert und folgt einer ganz anderen Logik. Das ist sicher der Fall, aber auch in dem Zusammenhang muss man dann sagen, vielleicht ist es einfach wichtig, dass man statt mit einem Schwamm alles wegzuwischen, was in den letzten 400 Jahren passiert ist, und das ist ja der Plan der Woken, dass man wenigstens eine Erinnerungskultur entwickelt. Und dazu würde ich gerne etwas beitragen.
Sie haben gesagt, Sie haben Gleichgesinnte. Es gibt positives Feedback auf das, was Sie sagen. Und trotzdem möchte ich nochmal zurück zu diesem Bild vom Rückzug in den geistigen Widerstand, weil ich es doch als Vorstellung der Isolation sehr stark finde. Was das bedeuten kann, wenn Leute sich in ihre Filterblasen, Echokammern einigeln, sich nur noch unter Gleichgesinnten bewegen, das ist eine Radikalisierung des eigenen Weltbilds. Sehen Sie dieses Risiko bei sich auch?
Überhaupt nicht. Wenn es geschehen sollte, dann nicht auf mein Betreiben, sondern auf Betreiben der anderen. Sehen Sie, wir beide unterhalten uns doch gerade. Sie sind wahrscheinlich kein Linksradikaler, aber Sie gehören zum öffentlich-rechtlichen System und Sie wissen ja, was ich von denen halte. Also ich spreche gern mit Ihnen. Ich spreche auch gerne mit Leuten von der Taz, wenn Sie sich mal melden. Ich würde auch auf der kommunistischen Plattform der Linken auftreten. Mir wäre es völlig egal. Ich würde überall auftreten und mit jedem diskutieren, der Lust dazu hat, wenn er höflich und bürgerlich in seinen Manieren bleibt, also nicht aggressiv oder gewalttätig wird. Also ich habe das Problem überhaupt nicht. Im Gegenteil, es reizt mich. Ich wäre froh darum, weil ich bin sicher, dass ich jede Diskussion gewinnen würde. Nicht? Also das, ich bin auch sicher, die meisten trauen sich nicht. Also die meisten Woken und Linken, es wurde ja schon oft versucht, mich mal mit Luisa Neubauer zusammenzubringen in eine Diskussion oder sowas. Jederzeit gerne von mir aus, aber die wollen ja nicht. Die trauen sich nicht und ich glaube zu Recht, sie trauen sich zu Recht nicht, denn sie würden untergehen. Das könnte allerdings natürlich dann trotzdem zur Isolation führen, wenn niemand mehr Lust hat, mit einem solchen konservativen Menschen wie mir zu diskutieren. Ja, dann bleiben nur noch die Sympathisanten übrig, die ja, dann diese, wie sagen Sie, Echokammer bilden. Ja, das ist eine reale Problematik. Aber solange Sie mich noch interviewen, ist es doch noch nicht ganz so schlimm.
Herr Bolz, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne.